Ja, ich habe ein Bild von meiner Familie gebracht. Da könnt ihr ein bisschen mehr erfahren. Als Brasilianer ist die Familie sehr wichtig. So. Und das ist Anna, meine Frau, und Lena, unsere älteste Tochter, und Isaac. Diese Foto war letzten Sommer. Also was sich jetzt verändert hat, ist, dass meine Frau einen dicken Bauch hat. Also das ist 30. Woche schwanger. Da erwarten wir wieder ein Mädchen. Ja, wir sind alle in Brasilien geboren, alle die vier. Und der Jüngste, der war 2 Monate alt, als wir hier umgezogen sind. Ja, und wir als Familie, wir spazieren gerne in die Natur. Hier in Deutschland haben wir so erfahren, dass Wandern ist fast ein Nationalsport in Deutschland. Und ein Ort da in der Nähe, also wir wohnen in Oberhausen, und da Oberhausen, Mülheim, Essen, ist alles ganz nah in die Städte, und da gibt es eine große Wiese, ein großes Feld, wo auch Pferde sind. Und wir gehen da fast jede Woche, die Pferde zu sehen. Das sind sehr, sehr schöne Tiere. Und ich habe mich mal gefragt, wie haben die Menschen es geschafft, diese Tiere so zu domestizieren? Und das möchte ich einen Vergleich mit zwischen die Pferde und unserem Thema heute, das ist Jüngerschaft. Denn eine Jüngerschaftskultur aufbauen ist der Titel dieser Predigt. Und als ich mich gefragt habe, wir könnten die Menschen, die wilde Pferde domestizieren. Irgendwann kannte ich die Geschichte von Monty Roberts. Weiß nicht, wenn jemand von euch Pferde interessiert ist, hast du wahrscheinlich diesen Namen schon gehört. Er ist ein ganz berühmter Pferdeflüsterer oder Pferdezüchter aus den USA. Und seine Lebensgeschichte ist so: er wuchs im Inneren der Vereinigten Staaten und in einer Familie, wo sein Vater auch schon Pferdetrainer war. Also als er 3 Jahre alt war, konnte er schon alleine reiten. Und eine Sache, die er nicht mochte in seinem Vater, war, dass sein Vater, er nahm wilde Pferde, und er hat sie domestiziert, indem er sie in einen Baum gebunden hat und den wilden Pferde geschlagen hat, bis den wilden Pferd ihre Wille gebrochen war und den Meister dann unterordnet war. Und der Monty wuchs dann und dachte, okay, es muss eine andere Methode sein. Es muss eine andere Methode geben, um Pferde zu domestizieren. Und er hat ein Privileg, das die meisten heute nicht mehr haben. Er wohnt in einem Ort im Inneren des USA, wo es noch wilde Pferde gab. Ja, was heute kaum gibt es mehr wilde Pferde in der Welt. Und er konnte merken, wie die wilden Pferde sich kommunizieren. Und da entwickelte er eine Methode, die bis heute noch beim Pferdetraining benutzt wird. Und es ist eine Methode, wie viele wilde Pferde sich kommunizieren, wenn ein wildes Pferd in die Herde, Teil der Herde teilnehmen möchte. Und es ist ungefähr so, wenn ein wildes Pferd kommt und sich an die Herde anschließen möchte. Was sehr wichtig ist, ist die Rolle der Leitstute. Und sie guckt dann den neuen Pferd ganz in die Augen und hebt die Ohren auf. Das ist ein Zeichen von Herausforderung. Und danach wechselt diese Leitstute ihre Handlung und sie zeigt dem neuen Pferd ihre Flanke und stellt dann die Ohren auf, und das bedeutet Einladung. Und die Leitstüte macht diese Momente immer Herausforderung, Einladung, bis dann die beiden Pferde, der Wildpferd und die Leitstüte, sich berühren, und in diesem Moment ist er Teil dieser Herde, Teil dieser Familie. Und diese Methode hat er dann entwickelt und benutzt bis heute noch als Pferdeflüstern, und das steht in Gegensatz zu dieser missbräuchlichen Behandlung seinen Vater. Und was hat es mit Jüngerschaft zu tun? Also wenn wir zu Jesus gucken, er war einen perfekten Pferdeflüsterer, wenn das Thema Jüngerschaft kam. Also Jesus, er kannte diese perfekte Mischung zwischen Einladung und Herausforderung mit seinen Jüngern. Das findet man sehr oft in den Evangelien. Ich zeige euch ein Beispiel jetzt. In Matthäus 16 gibt es diese Geschichte, wo die Jünger mit Jesus sind und dann fragt Jesus, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger sagen, ja, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, manche sagen, du bist Jeremia oder du bist Elia oder du bist ein anderer Propheten. Und dann fragt Jesus, ja, und für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Und jetzt kommt Jesus mit einer Einladung zu Petrus. Er sagt, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Und wenn man das weiterliest, die nächste Verse, sagt Jesus, okay, wir gehen jetzt nach Jerusalem, ich werde da leiden, ich werde da sterben. Und dann sagt Petrus, nein, du willst nicht sterben, ich werde es nicht erlauben. Er hatte wahrscheinlich ein Schwert, wir lesen danach, in Jesus letzte Woche, dass Petrus ein Schwert mit sich hatte. Jesus, nein, du willst es nicht mal, ich werde es nicht erlauben. Und hier kommt Jesus und sagt, weg mit dir, Satan. Also wenn das nicht Herausforderung heißt, ändert sich schon das Gespräch. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen, sagt Jesus. Und dann wendet Jesus sich zu seinen 12 Jüngern und sagt zu ihnen, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also die Herausforderung jetzt gilt für alle Jünger, nicht mehr nur für Petrus. Aber in die Verse danach kommt er wieder mit einer einladenden Haltung. Ich versichere euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie der Menschensohn die Herrschaft antritt. Und also wenn man die Texte der Evangelien sieht, kommt es immer wieder diesen Wechsel zwischen Momente, wo Jesus eine einladende Haltung hat, er lädt die Leute ein, alle dürfen mit Jesus nah sein, egal deinen Beruf, egal wie alt du bist, aber Jesus, die Nachfolger, die Jünger bleiben nicht so, wie sie sind. Jesus gibt ihnen Verantwortung und auch Herausforderung, damit sie sich verändern und ähnlicher zu Jesus werden. Und Jesus ist bis heute unser Vorbild. Wenn wir über Jüngerschaft sprechen, sprechen wir über Nachfolgen. Wir wollen so sein wie er. Also niemand bringt zufällig Jünger hervor. Jüngerschaft wird bewusst und absichtlich verfolgt. Und da habe ich mich mal gefragt, okay, und wie machte man dann Jüngerschaft im ersten Jahrhundert? Wie haben sie es gemacht? Weil Jesus war nicht der einzige Meister oder Rabbi, Rabbiner, der seine Schüler hatte. Das haben die Juden gemacht, das haben die Griechen gemacht. Es war immer ein Meister und er hatte seine Schüler. Und wie war das im ersten Jahrhundert? In der jüdischen Kultur besonders. Ich habe die Verse da nicht eingeblendet. Ja, im ersten Jahrhundert in Israel beginnen die Jungs im Alter von 6 Jahren mit dem Torah-Studium. Also die ersten 5 Bücher Mose haben die Kinder studiert, von 6 bis 10 Jahre alt. Da sollten alle Jungs teilnehmen. Das war Teil das war offensichtlich. Alle Jungs haben es gemacht. Und im Alter von 10 Jahren, sie haben diesen ersten Studienzyklus, nennt man Beit Sefer, hatten diese Jungs die ganze Torah auswendig gelernt, die ersten 5 Bücher Mose. Und dann im Alter von 10 Jahren gingen manche zurück nach Hause und wurden dann den Beruf ihres Vaters lernen. Die Jünger Jesus, ne? Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus waren alle Fischer, haben wahrscheinlich diesen ersten Beit Sefer gemacht, sind dann zurück, um den Beruf ihres Vaters zu lernen. Vielleicht Jesus auch als Zimmermann. Aber die Schüler, die außergewöhnlich waren, könnten dann eine zweite Stufe machen. das Beit Talmud. Talmud heißt Jünger auf Hebräisch. Und dann, das war von 10 bis 14 Jahre alt, da wurden sie das gesamte Alte Testament studieren und auswendig lernen. Ne? Die ganzen Prophetenbücher, die Weisheitsbücher, die Psalmen. Und im Alter von 14 Jahren waren dann nur noch die Beste der Beste Schüler. Und diese die Beste der Beste Schüler konnte dann einen Rabbi, einen Meister im jüdischen Volk, er wurde aussuchen, welche von diesen die echt außergewöhnliche Schüler sind, und wurde sie dann vorbereiten, um die nächsten Leiter zu sein, die nächsten Rabbiner. Ja, da haben wir zum Beispiel Paulus, er sagt, er hat in Füße von Gamaliel gelernt. Paulus war wahrscheinlich ein dieser der beste Schüler. Hat wahrscheinlich den ganzen Zyklus gemacht, bis am Ende. Und man merkt, dass die außergewöhnlichen Jünger wurden dann in diesem ganzen Prozess, und sie nannten sich dann Talmidin, also die Jünger oder die Studenten, die Lernenden, die so machen wie ihren Meister. Sie wollten so sein wie ihren Meister. Und hier sehen wir, wie Jesus' Jüngerschaftsprozess auch anders ist. Bei Jesus sind nicht nur die Besten der Besten eingeladen, sondern er wählt für seine Jünger zum Beispiel Fischer. Wahrscheinlich, die haben nur den ersten Zyklus gemacht. Jesus, es gehört nicht zu seinen 12 Jüngern, aber zu den Angehörigen waren auch Frauen dabei, was auch nicht offensichtlich war. Er aß im Haus von Zolleinnahme, er war oft mit Prostituierten und mit Leuten, die ein normaler Rabbiner nicht an seiner Nähe haben wollte. Also Jesus Nachfolger sind da alle eingeladen, die sich bereit machen, von ihm zu lernen. Nicht nur die Außergewöhnliche. Und diese Rabbiner dann, jeder Rabbiner, er hatte seine eigene Art und Weise der Auslegung. Also wie heute, man merkt, ein Anwalt, ein Richter, er hat auch seine Art und Weise, wie er den Grundgesetz auslegt. Ne? Jeder Rabbiner, er wurde das Gesetz Mose sehen, und er hat seine Art von Auslegung. Und diese Art der Auslegung nannte man dann seinen Joch. Also den Joch eines Rabbiner ist, wie er die Bibel interpretiert. Und Jesus, wir merken, er hat auch seine Art, die Bibel zu interpretieren. Das merkt man, wenn er in Matthäus 11 sagt er so, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Also das ist eine Einladung von Jesus. Vertraut euch meine Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behütsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Kommt ein bisschen die Idee von Herausforderung. Ne? Es gibt, auch wenn es leicht ist, gibt es auch ein Joch, das man folgen soll. Und früher, als ich das immer gelesen habe, dachte ich, okay, Joch ist diesen Ochsengericht. Aber eigentlich, es bedeutet, kann man auch so sehen, aber das bedeutet auch, okay, wie versteht Jesus die Bibel? Er sagt, okay, meine Art der Auslegung ist anders von den Rabbiner. Rabbiner wurde sehen, okay, wenn man den Sabbat ausruhen soll, was bedeutet das? Wie viele Schritte kann man gehen? Und so gibt er seine Auslegung. Aber Jesus sagt, nee, mein Joch ist anders. Ja? In der Bergpredigt sieht man ganz, ganz oft, dass er sagt, ihr habt gehört, dass zu dem Alten gesagt ist, also was ist der Joch der andere Rabbiner? Ich aber sage euch, jetzt präsentiere ich meinen eigenen Joch, meine eigene Interpretation der Texte, das ist anders. Und wenn Nachfolge bedeutet, jemand ähnlich zu sein, jemand, ein Lernenden, ein Studenten zu sein, dann habe ich mich gefragt, wie kann man von jemand lernen? Oder wie kann man mehr über eine Person wissen? Ich erinnere mich, als ich in der Uni war, hat ein Professor uns als Studenten eine Frage gestellt. Es ist: Beschreiben Sie sich in einem Wort. Also, ich kann es mal versuchen. Also, Marlon ist, oder Martin ist, es ist extrem schwer. Also, wer bin ich in einem Wort? kann etwas sagen, ich bin groß, ich bin klein, über meinen Körper, ich kann sein, etwas über meinen Glauben, ich bin Christ oder so, oder über meine Nationalität, über meinen Familienstatus, über, also was für ein Wort kann mich beschreiben? Und keiner von uns Schüler konnte einen Wort finden, der das ganze Komplexität von unserem Sein beschreiben könnte. Und ich habe viel darüber nachgedacht nachher. Bis ich dann zu einer Antwort gekommen bin. Vielleicht ist die beste Antwort die Antwort, die Gott an Mose gegeben hat. Als Mose Gott gefragt hat, wer bist du? Und da sagte Gott, ich bin, der ich bin. Also ich bin ich. Wenn du wissen willst, wer ich bin, ja, du kannst die Bücher lesen, die ich geschrieben habe, aber ich bin ich. Ich kann dir nicht mit Wörtern beschreiben. Wenn du wissen, wer ich bin, wenn du wissen willst, wer ich bin, musst du mit mir Zeit verbringen. Lass uns zusammen einen Kaffee-Tasse trinken, lass uns zusammen wandern, lass uns zusammen Zeit verbringen. Du wirst erkennen, wer ich bin, indem wir Zeit zusammen verbringen, nicht indem du über mich liest. Und so geht es auch in der Jüngerschaft mit Jesus. Wenn wir zurückkommen zu diesem Jüngerschaftsprozess im ersten Jahrhundert, da war ein Satz unter die Rabbiner, die jüdische Rabbiner, sie sagten an ihren Talmidim, an ihre Schüler, bedecke dich mit dem Staub der Füße deines Rabbiners. Und das bedeutet so, du sollst so nah an deinen Meister sein und alles kopieren, was er macht, dass am Ende des Tages du bedeckt bist mit dem Staub seiner Füße, weil du alles genau machst, was er gemacht hat. Und das ist auch die Essenz der Jüngerschaft. Also wir gehen nach an Jesus heran und machen das, was er gemacht hat. Denn schließlich ist er unser Rabbi und wir sind seine Talmidim, seine Lernende. Also wie hat Gott mit dem Vater gesprochen? Mit seinem leiblichen Vater, aber auch mit Gott als Vater. Wie hat er mit Kindern gesprochen? Wie hat er mit Frauen gesprochen? Ich achte zu jedem Detail, damit ich das auch kopieren kann. War er offen, um mit armen Menschen zu sein oder mit Politikern oder mit Soldaten? Wie hat er gegessen? Was hat er gegessen? Was hat er nicht gegessen? Wie hat er geschlafen? Wann hat er geschlafen? Und wann war er nachts wach? Wie hat er gebetet? Konnte er unterbrochen werden, wenn jemand ihm eine Frage stellte? Weil schließlich Jünger Jesus zu sein, ist nicht einen neuen Moralkodex aneignen, sondern ihm nahe zu kommen und mit dem Staub seiner Füße bedeckt zu sein. Und je näher man an Jesus kommt, wird man merken, dass manchmal führt er uns zu einem Prozess durch eine Einladung, erlebt man einen Einladung-Moment mit Jesus und manchmal erlebt man im Moment auch die Herausforderung in unserem Leben als Christen. Ja, das ist meine Frage für dich heute. Kannst du merken, hast du diesen Prozess der Jüngerschaft schon begonnen? Hat es schon begonnen bei dir? Wie bei dieser Geschichte mit den Pferden am Anfang? Beginnt die Leitstute, wenn ein neues Pferd in der Gruppe beitreten möchte, diesen Prozess der Einladung, Herausforderung? Kannst du merken in deinem Leben, wo Jesus dir schon durch den Prozess führt, wo du spüren kannst, wie er dich einlädt, um näher zu kommen, aber der auch dich herausfordert, damit du nicht so bleibst, wie du bist. In Epheser 4, Vers 13, da gibt es einen Vers und der sagt, dass das Wachstumsprozess, den wir als Christen täglich durchleben, dazu dient, uns zu verwandeln und Jesus in seiner Fülle wiederzuspiegeln. Das heißt, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner Fülle widerspiegelt. Also Jesus ist kein unzugänglicher Meister. Er ist ein guter Meister, ein guter Rabbi oder ein guter Vater auch. Und ein Meister, der liebt und der leitet. Wenn du gerade einen Moment der Einladung lebst, genieße es. Aber wenn du gerade im Moment der Herausforderung bist, ist das nicht unbedingt schlecht. Das ist Teil der Reifungsprozess, der Wachstumsprozess. Und gestern habe Johannes gefragt, wo konnte ich wandern gehen? Und war hier, ich glaube, es ist dort, ne? Ja, an der Würth entlang, Würm entlang. Und da habe ich so drei Apfelbäume gesehen und sie waren ein gutes Beispiel, eine gute Anwendung für diese Predigt. Der erste Apfelbaum, er hat wahrscheinlich viel zu viel Herausforderung erlebt. Wenn man zu viel Herausforderung erlebt und nur in Herausforderung ist, dann kann es meinen, dass man stressig wird, dass man ein Burnout erlebt. Ja? In der Geschichte in Johannes 15 erzählt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also dieses Baum erlebte vielleicht eine Kultur, wo es immer um Herausforderungen ging. Er wurde immer beschnitten und beschnitten und beschnitten. Man merkt, er wurde so viel beschnitten, dass er konnte keine Früchte mehr bringen. Danach habe ich diesen Baum gesehen. Er wurde wahrscheinlich nie beschnitten. Er hat so viele Äste, dass er kann auch nicht Früchte geben. Da waren nur ein paar kleine Äpfel, aber keinen schönen Apfel da. Er liegt so in einem gemütlichen Ort. Also er akzeptiert die Einladung immer, aber Herausforderung nicht. Beschnitten werden, nie. Und es hat so viele kleine Äste, aber es wurde nie beschnitten, damit er mehr Früchte gibt. Ich habe gerade gelesen, Johannes 15,2. Aber die fruchttragende Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und am Ende sah ich diesen Apfelbaum. Er wurde sorgfältig beschnitten und er erlebte diese Zeit der Herausforderung. Er wurde sorgfältig beschnitten, aber er erlebte auch eine Zeit, wo er die Sonne genießen konnte, wo er Wasser von Regen bekommte, wo er diese Einladung, diese ermutigende Zeit erlebte und da hat er gewachsen und da konnte er sogar einen Apfel von diesem Baum essen. Hat es gut geschmeckt. Also es war ein gesundes Baum. Und das ist auch meine Botschaft für heute, dass wir uns einlassen in diesen Prozess der Jüngerschaft, der auch nicht alleine geschieht, sondern als Gruppen, als Gemeinden. Ja, Jesus hat immer seine Jünger zu zweit geschickt oder er hatte seine drei mit sich, seine 12 mit sich. Und dass wir uns, dass wir lassen, dass Gottes Geist diesen Prozess und uns führt, leitet, indem wir die Einladung erleben, aber auch bereit sind für die herausfordernden Momente. Amen. Ich möchte noch gerne beten. Lieber Gott, danke für dein Wort. Danke, dass du unser Meister bist, unser Rabbi, unser Lehrer, unser Vater, und dass du uns durch diesen Prozess leitest, der Jüngerschaft, dass wir eigentlich lernen wollen, so zu sein, wie du bist. Du bist der Vorbild. Danke, Jesus, dass du uns immer eine Einladung stellst, wo wir uns wohlfühlen in deiner Gegenwart und auch angenommen und Teil deiner Familie sind und so. Und dass wir so kommen können, so wie wir sind. Und ich danke dir auch, dass du uns nicht lässt, so wie wir sind, dass du uns veränderst, dass du Hoffnung hast, dass du vergibst, wenn wir Fehler machen. Und ich bitte jetzt für jeder einer, der heute hier die Gemeinde ist und auch die alle, die uns durch den Livestream gucken, dass du uns in diesen Prozess nimmst und als Gemeinde, als Gruppe, aber auch als Individuum durch diesen Prozess leitest und dass wir wachsen können in dir und immer ähnlicher zu Jesus werden. In Jesu Namen. Amen.